Good afternoon. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity, this is a premeditated attack. Vladimir Putin has been planning this for months, as we've been saying all along. He moved more than 175,000 troops, military equipment in positions along the Ukrainian border. He moved blood supplies into position and built a field hospital, which tells you all you need to know about his intentions all along. He rejected every good faith effort the United States and our allies and partners made to address our mutual security concerns through dialogue, to avoid needless conflict and avert human suffering. For weeks, we have been warning that this would happen. And now, it's unfolding largely as we predicted. In the past week, we've seen shelling increase in the Donbas, a region in eastern Ukraine controlled by Russian-backed separatists. The Russian government has perpetrated cyber attacks against Ukraine. We saw a staged political theater in Moscow, outlandish and baseless claims that Ukraine was about to invade and launch a war against Russia, that Ukraine was prepared to use chemical weapons, that Ukraine committed a genocide. Without any evidence, we saw a flagrant violation of international law in attempting to unilaterally create two new so-called republics on sovereign Ukrainian territory.
Ja, herzlich willkommen zum Klabautercast. Heute spreche ich mal wieder, also zum zweiten Mal in kürzerer Zeit, mit Matthias Garscher. Hallo Matthias.
Hallo Martin.
Ja, was führt uns zusammen? Also, wir hatten ja schon mal vor ganz langer Zeit Kontakt innerhalb der Piratenpartei und haben hier auch gepodcastet. Und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren und im letzten Jahr haben wir wieder uns zusammengefunden und da ist ja schon ein Podcast raus entstanden. Und dann hast du dich auch bei Peira engagiert. Du hast da einen Beitrag verfasst, gleich in zwei Teilen, über den Nixon-Schock. Und dann wollten wir eigentlich als nächstes was machen über die Wahlen in Frankreich. Ja, und jetzt haben sich die Ereignisse überschlagen und wir haben gesagt, wir müssen was machen zum Ukraine-Krieg, und zwar zum Ukraine-Krieg als Zeitenwende, weil eben da bestimmte Dinge sonst in der Diskussion so ein bisschen verloren gehen.
Da hast du absolut recht, Martin. Mir scheint es heute so, dass unsere Arbeiten, die im Oktober, also als wir das Finanzsystem analysiert haben, dann der Nixon-Schock war ja die Änderung der letztmalige Änderung der Währungsordnung vor 50 Jahren, die jetzt also eine Rolle spielen könnte wieder. Und wir haben bei Peira auch noch eine Matinee gemacht über Geopolitik im Indopazifik. Und wir haben keine Ahnung gehabt, was am 24. Februar 2022 passieren würde. Aber im Nachhinein war es gut, dass wir das alles vorher gemacht haben. Es hat uns irgendwie in die Lage versetzt, hoffentlich in die Lage versetzt, dass wir heute unserem Publikum eine etwas Orientierung geben können in dem ganzen Russland-Ukraine-Konflikt, dass wir den Ukraine-Krieg als eine Zeitenwende betrachten beide und dass man ihn nur verstehen kann, wenn man eine globale Perspektive einnimmt. Ja, wir versuchen halt anschließend eine realistische Analyse vorzunehmen, Zusammenhänge aufzuzeigen zwischen verschiedenen Feldern, also Politik, Finanzen, Technologie, Militär und natürlich handelnden Personen, die ja doch auch eine entscheidende Rolle spielen. wenn man gerade Wladimir Putin und Xi Jinping als die beiden führenden Personen im Augenblick in diesen beiden Ländern sieht, meine ich, dass Personen hier auch eine sehr große Rolle spielen.
Gut, dass du das sagst. Ich habe nämlich bin eigentlich sonst nie so ein Freund davon gewesen, das immer so auf Personen auszurichten. Ich habe aber jetzt mehr und mehr den Eindruck, dass das gerade in diesem Fall eine wichtige Rolle spielt. Und da bewegen sich die Personen noch in so einem gewissen Kontext, ne? Also bei Xi jetzt die Olympiade und so. Ne? Das spielt alles, glaube ich, eine Rolle. Und das wird manchmal von den Analysten ein bisschen vernachlässigt. Also gerade die Leute, die sich mit Geopolitik beschäftigen, die wollen halt immer die großen Zusammenhänge sehen und lassen dann die Personen aus. Ja? Und ich glaube, das ist auch ein schwerer Fehler.
Wir beide sind alt genug, dass wir in Zeiten aufgewachsen sind, wo Geopolitik und Konflikte zwischen Großmächten noch eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, dass jetzt seit 1990 mindestens eineinhalb Generationen bei uns groß geworden sind, die halt gar keinen Bezug mehr dazu haben. Und ich glaube, auch deswegen sollten wir älteren Semester ein bisschen hier Orientierungshilfe geben. Um das einschätzen zu können. Die Mittel dazu werden sein, wir sind ja jetzt auch nicht diejenigen, die hier also Top-Forscher sind, sondern wir wollen uns ehrlich machen hier in der Sendung. Wir wollen vermitteln Informationen und Einschätzungen führender Analysten und Experten, die wir beide aufgebaut haben als Informationsquellen, ja, über schon jetzt, also ich schon über Jahre, und du folgst ja fast auch den gleichen Informationen und Experten wie ich. Und das wollen wir einfach hier als Ausgangsmaterial nehmen. Und Ergebnis wird sein, in dieser Sendung wahrscheinlich, dass wir Szenarien entwickeln, wo wir Hoffnungen und Gefahren abwägen werden, weil es sind zu viele Variablen im Spiel. Keiner kann im Augenblick genau vorhersagen, welches Szenario, welche Entwicklungsrichtung als Ergebnis oder als Momentum daraus hervorgehen kann.
Ja, das können wir auch nicht. Also Prognosen sind schwierig, und besonders über die Zukunft ist ja ein bekannter Spruch. Und da können wir auch nur spekulieren. Aber wir können auf jeden Fall mögliche Szenarien aufzeigen. Welches Szenario es dann wird oder vielleicht auch ein Übergang zwischen zwei Szenarien, das wissen wir nicht. Aber welche Möglichkeiten es gibt, kann man, glaube ich, schon drüber nachdenken. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Orientierung, dass man eben weiß, was passieren könnte, um sich eben dann darauf auch einzustellen.
So, nach dieser kurzen Einführung in die Struktur und was wir vorhaben und welche Mittel wir dazu einsetzen, beginnen wir jetzt mit die neue Lage nach Beginn der Invasion. Also am 24. Februar 2022 ist es dann tatsächlich passiert. Genau. Und zugleich gehen wir doch sofort zurück auf den 4. Februar 2022. Was ist da geschehen? Wladimir Putin ist zu den Eröffnungen der Olympischen Spiele nach Peking gefahren und hat sich mit seinem Kollegen Xi Jinping getroffen. Und beide haben ein Kommuniqué herausgebracht, wo man jetzt im Nachhinein, ich eigentlich damals schon, aber im Nachhinein wird es besonders deutlich, diese unverbrüchliche Freundschaft, diese strategische Zusammenarbeit definiert haben. Es wurde ein Kommuniqué herausgebracht mit 5000 Wörtern. Das war also 5-6 Mal länger als alle anderen Kommuniqués, die bisher zwischen Russland und China veröffentlicht worden sind. Und im Nachhinein, glaube ich, sieht man heute, dass die Amerikaner, die ja mit den auf die Chinesen eingewirkt haben, dass sie also Einfluss nehmen auf Putin, dass er zurückschreckt. Ich meine, im Westen haben wir mitbekommen den ganzen diplomatischen Prozess und wie die Amerikaner das immer öffentlich gemacht haben. Aber am 4. Februar ist wirklich das Entscheidende. Ich glaube, dass da die entscheidenden Würfel gefallen sind, dass Putin sich dort vergewissert hat, dass er wirklich Rückendeckung hat für einen Konflikt. Und ja, man muss sogar fast sagen, dass die Chinesen einfach nur gefordert haben, also es nicht vor Ende der Olympischen Spiele zu beginnen.
Ja, ne? Da sieht man ja, dass da irgendwie eine Abstimmung war, denn das ist ja für Putin schlecht. Er muss ja, also die Invasion in die Ukraine funktioniert am besten, wenn es kalt ist, weil dann alles zugefroren ist und auch der Nachschub und so. Also für Putin war es wichtig, denn er konnte ja nicht wissen, wie lange es dauert. Er ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass es nicht besonders lange dauert, dass es keinen Zermürbungskrieg gibt, aber er kann nicht zu spät damit anfangen, denn genau wie lange es genau dauert, weiß er nicht. Und von daher war das schon, glaube ich, ein ziemliches Opfer, bis zum Ende der Olympischen Spiele zu warten. Aber, und da sieht man eben, es geht schon um das Verhältnis Russland-China. Und das werden wir dann ja auch sehen, dass das auch für die Zukunft von eminenter Wichtigkeit ist.
Also es ist mehr als ein Kampf um die Ukraine. Da sind wir ja einer
Klar.
Meinung, sondern es geht
Ja.
um eine gesamte Weltordnung, weil das ist in dem Kommuniqué ja da sehr gut beschrieben worden, dass die eine Änderung von gewissen Dingen der bestehenden Weltordnung anstreben. Und man hat bloß im Westen halt lange Zeit nicht geglaubt, dass dazu wieder Krieg als Mittel der Erreichung von geopolitischen Zielen eingesetzt wird. Also man muss schon sagen, dass es letztendlich die Kulmination ist von 30 Jahren Entwicklung. Die Amerikaner waren nach dem Zerfall der Sowjetunion in einem unipolaren Moment. China war nach dem Tiananmen-Aufstand auch selbst sanktioniert und hat sich erstmal aufbauen müssen. Wir haben das ja in unserem Paira-Matinee gezeigt, wie China seinen Long-Term-Plan sozusagen verfolgt hat. Kann man jedem nur empfehlen, hier das sich anzugucken, Geopolitik im Indopazifik.
Genau. Werden wir auch verlinken.
Genau. Und es ist in letzter Konsequenz ein Großmachtkonflikt und man sieht, leider erschreckend, sieht man, dass wenn Großmächte sich ja existenziell bedroht fühlen oder wenn es um existenzielle Dinge geht, also wo sie ihre Interessen durchsetzen wollen, folgen sie nicht einer rule-based order, Ordnung, die ja auch wieder nur gewährleistet wird von einem bestehenden Hegemon. Und das ist halt mal die USA seit mindestens 1990, im Westen schon länger, seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist natürlich eine Rückkehr von einer geostrategischen Großmachtrivalität, die wir eigentlich nicht als überwunden gedacht haben, aber eigentlich aus den Augen verloren haben und es als irgendwie 19. Anfang 20. Jahrhundert betrachtet haben. Und jetzt ist das wieder voll
Genau.
da.
Ja, das ist eigentlich das 19. Jahrhundert, was ins 20. Jahrhundert so reingeschwappt ist, aber die Ideen sind natürlich älter. Das ist eben genau diese Geschichte, dass man eben auch Krieg machen muss, um sozusagen das ins Völkerrecht, in die Weltordnung einzugreifen. Und das ist diese Idee des 19. Jahrhunderts. Und deshalb hat der Mörsheimer ja auch immer gesagt, Putin ist ein Mensch des 19. Jahrhunderts, weil er jetzt eben auch wieder solche Dinge tun will. Und wir haben aber demgegenüber gerade auch auf der westlichen Seite sozusagen die Kinder des 21. Jahrhunderts, wo man die Sache anders sieht, wo man von so einem Konzept ausgeht, dass die Welt vernetzt ist, dass aber zum Beispiel bestimmte Dinge einfach gegeben sind und wo man eben keinen Krieg machen will. Und deshalb hat ja auch keiner damit gerechnet, dass das so kommen wird.
Es geht ja noch weiter. Es war eine, auch in den IR, also in den International Relations, eine liberale Hegemonie entstanden nach 1990. Das heißt, man ist also davon ausgegangen, dass nicht Fukuyama das Ende der Geschichte berufen hat 1991, das verfolgt ihn sicherlich bis heute, dieser Titel, aber all die Ereignisse, die da zwischendrin passiert sind mit dem arabischen Frühling, mit den Versuchen eines Regime-Change in Irak und da Demokratien überall einzuführen, das war schon irgendwo. Ja, wir haben gedacht, das sind die Werte und die Vorstellungen des Westens und die werden sich überall durchsetzen. Und das haben viele lange Zeit geglaubt. Also Wandel durch Handel gehört auch dazu und so weiter. Ja. Wenn wir die alle schön integrieren und so weiter in die Weltwirtschaft, dann tun da die Leute ihre Property Rights bekommen und werden dann schon irgendwie ihre Führungen sich also Rechte abfordern und so weiter. Das war der Gedanke, der von 1990 bis vor wenigen Jahren vorherrschend war.
Aber wir haben ja diese Dinge auch erlebt. Wir haben ja den arabischen Frühling erlebt. Und da kann man nicht sagen, das waren alles Leute aus dem Westen, die das da gesteuert haben. Wir haben auch insbesondere die Ukraine erlebt. Da wird natürlich auch gesagt, ja, da hat die USA massiv interveniert und die Orangenrevolution ist eigentlich irgendwie ferngesteuert von den USA. Also Putin glaubt das mit Sicherheit. Aber ich habe nicht so den Eindruck. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Ukrainer, also jedenfalls die, die ich kenne, das eben auch wollten und auch wollen. Also die wollen in den Westen, weil eben der Westen doch irgendwie attraktiver ist als das, was die russische Führung zu bieten.
Oder gar die chinesische.
Na gut, bei den chinesischen ist aber auch, also die chinesische ist nochmal eine andere Qualität. Aber klar, da sieht man auch, das ist auch ein Unsicherheitsstaat, möchte man sagen, weil man sich nicht einfach da auf Rechte verlassen kann. Und wenn man damit konfrontiert ist, also als Taiwanese, würde ich mir das auch dreimal überlegen, ob ich da zu China gehören möchte oder nicht.
Und die Ukraine sich dann Richtung Westen orientiert hat. Ja, es ist schon irgendwie so, dass diese Regime, diese autoritären und Putins Russland hat sich ja immer stärker, spätestens seit seiner zweiten Amtsperiode, als er dann die kurze Intermezzo mit Medvedev hatte, immer stärker in eine Diktatur verwandelt, in einen autoritären Staat. Mhm. Diese Staaten haben in dieser liberalen Hegemonie, die du gerade beschrieben hast, dass es auch viel attraktiver ist für die Menschen, immer ein Gefühl gehabt, dass sie gar nicht vom Westen als legitime Regime anerkannt sind. Also sowohl das russische als auch das chinesische. Insofern sind die in einer psychologischen Defensivposition auch. Hier, weil die Kommunistische Partei will die Herrschaft in China nicht abgeben und Putin und seine Eliten wollen das in Russland nicht abgeben und so weiter. Und wenn eine Zivilgesellschaft in beiden Ländern bisher nicht in der Lage war, da etwas anderes herbeizuführen, dann wird es dann kritisch für den Westen, weil dann hat man es mit zwei Großmächten zu tun und dann sind wir in diesem Großmachtkonflikt, der, wie gesagt, 4. Februar in Peking besprochen und am 24.2. ausgelöst wurde durch Putin.
Ja.
Und wir kommen jetzt
wobei ich doch nochmal ergänzen möchte, die Situation in China ist schon nochmal anders und ich denke auch, Xi sieht sich anders, gerade jetzt mit den Olympischen Spielen und so. Also da geht es schon auch um das moderne China, das neue China. Das ist natürlich keine liberale Demokratie, aber es ist ein moderner Staat, der irgendwie wenigstens ökonomisch mit dem Westen doch enger verbandelt ist. Also ich glaube, da gibt es Unterschiede zwischen China und Russland. Ich glaube, das ist auch nicht unwichtig, weil Xi sich selber bestimmt auch durch die Olympischen Spiele jetzt, er sieht sich selber, glaube ich, als auf der Gewinnerseite. Und bei Putin bin ich mir da nicht so sicher. Und das ist, glaube ich, auch die Gefahr bei Putin. Und das werden wir dann ja auch sehen. Wenn der sich in die Ecke gedrängt fühlt, dann schlägt halt um sich. Also das ist mehr, glaube ich, die Haltung von jemandem, der nicht so souverän dasteht wie die Führung in China.
Wir kommen im Lauf der Sendung zu einer Bewertung des russisch-chinesischen Verhältnisses und auch der Abhängigkeiten. Jetzt gehen wir erst einmal...
Ich wollte das hier nur einstreuen, weil du jetzt immer so China und Russland so auf eine Stufe gestellt hast. Und das ist, glaube ich, als Prämisse für das, was wir ja auch noch besprechen wollen, vielleicht ein bisschen irreführend.
Ja, aber die strategische Gegensatz gegenüber dem Hegemon USA, Das ist das Bindeglied zwischen beiden.
Das ist klar.
Und das ist unglaublich stark, diese Motivation. Und deswegen, was sind die bisherigen Folgen des Angriffs? Jetzt haben wir ja heute, glaube ich, den 11. oder 12. Tag. Und es ist auch gut, dass wir nicht gleich in den ersten Tagen die Sendung gemacht haben, Martin, weil es tut sich dann doch ein bisschen mehr dann wieder die differenzierte Analyse bemerkbar machen, haben wir denn beide den Eindruck gehabt, die letzten Tage. Die bisherigen Folgen nach meiner Einschätzung sind, Einheit des Westens ist also durch Putins Aktion in einem Ausmaße hergestellt worden, wo wir alle in den letzten Jahren Macron, die NATO ist hirntot und Trump wollte sogar, dass die USA NATO verlässt und so weiter, ist das unvorstellbar, welche Unity nicht nur der europäischen Verbündeten, also in der NATO, sondern auch bei den asiatischen Verbündeten der USA stattgefunden hat unter Biden. Also das ist eine der Ergebnisse, die man auf jeden Fall festhalten muss.
Ja, das ist richtig.
Die deutsche Wende sticht ja nochmal besonders hervor. Aber wie gesagt, wir wollen ja erst einmal hier uns geopolitisch annähern. Zu Deutschland kommen wir dann auch noch.
Mhm. Das Zweite. Aber ich denke, also weil du sagst, zu Deutschland kommen wir auch noch. Es ist in den anderen westlichen Ländern auch so. Also da gab es auch immer schon NATO-Kritik, die jetzt praktisch verflogen ist. Also ich kriege das vielleicht jetzt ein bisschen mehr mit, weil ich mich ja mit diesen Ländern auch sehr intensiv beschäftige und auch immer da die Zeitungen lese und so. Ich habe ein Abo bei Le Monde und so. Und in Frankreich gab es auch immer so eine Amerika-Kritik, die auch zum Teil verbunden war mit Macron. Darüber wollen wir ja dann nochmal gesondert sprechen, wenn wir über die Wahlen in Frankreich sprechen. Aber das hat sich komplett gelegt. Also die Zustimmungswerte für Macron sind gestiegen und ich höre aus Frankreich nichts mehr von Amerika-Skepsis. Also das ist völlig verflogen. Also der ganze Ansatz, dass man auch vielleicht mit Russland könnte und eine Vermittlerrolle einnehmen könnte, das ist weg. Also Frankreich ist wirklich jetzt ganz fest im westlichen Lager. Und in Italien ist es auch so. Da gab es ja die Cinque Stelle-Bewegung, die gibt es ja auch noch, die aber doch auch russlandfreundlich war und sehr amerikakritisch, also wirklich sehr, sehr amerikakritisch. Der Beppe Grillo ist ja auch bekannt dafür, da so ein bisschen antisemitisch zu sein. Das ist, also da hört von diesen Tönen hört man aus Italien nichts mehr. Also auch da, also nicht immer nur auf Deutschland fixiert sein, sondern ich glaube, der gesamte Westen hat sich jetzt wieder gefunden eigentlich.
Aber Deutschland war das entscheidende Glied, weil Deutschland hat in der Regierungszeit Schröders und Merkels in den letzten 20 Jahren eine besondere Politik gepflegt mit Russland und auch eine wirtschaftliche besondere Verbindung mit China aufgebaut. Und beides ist jetzt also auf dem Druck dieser Ereignisse war Deutschland nicht mehr in der Lage, an dieser Position festzuhalten, sondern musste eindeutig jetzt für den Westen Partei ergreifen. Also das ist letztendlich die tektonische Kraft, die dahinter steckt, warum das passiert ist. Und aber wie gesagt,
das ist auch etwas, womit Putin offenbar nicht gerechnet hat. Also nein, hat er nicht. Also bin ich ganz sicher, dass er das nicht getan hat. Ich meine, das siehst du auch wieder aus seinem Umfeld. Da sind so Leute wie Schröder und so. Ne? Die sind natürlich, die suggerieren ihm ja, dass Deutschland da schon auch noch andere Interessen hat, ne? Die Schwesig und so, die ihn ja nie getroffen hat, aber trotzdem immer signalisiert, Mensch, Nord Stream 2 ist doch toll und so. Und so war der Scholz. Wir erinnern uns, der Scholz hatte gesagt, was er jetzt sicherlich nicht mehr hören will, Nord Stream 2, das ist so ein privatwirtschaftliches Ding, da haben wir nichts mit zu tun. Ne? Also du siehst doch, das sind doch alles Signale an Putin und die hat er gehört und eben verstanden, aber vielleicht missverstanden.
Deswegen lautet ja auch die Überschrift unseres Titels hier mit die neue Lage nach Beginn der Invasion. Ja, genau. Das ist einfach in so einem Moment, wo so eine moralische Erregung und so viel Emotionen im Spiel sind, dann entstehen Dynamiken auch in den Gesellschaften, dass man da helfen muss, dass man da unterstützen muss und dann kann man solche Positionen nicht mehr aufrechterhalten. Das ist da. Und die amerikanische Führungsmacht, da sind wir doch auch ehrlich, mit unendlichem Druck auch gemacht haben. Also auf die Bündnispartner. Also da jetzt in Linie zu gehen, sozusagen. Unterschätzt hat Russland eventuell den finanziellen Krieg. Das ist die zweite bisherige Folge, die man wirklich festhalten muss, dass die USA und der Westen mit einem Full-Out-Financial-War gegen Russland reagiert hat. Und das hat, glaube ich, so auch niemand erwartet. Wir haben beide vor wenigen Tagen bei Adam Tooze reingehört und konnten da seine Analyse nochmal nachvollziehen, wo er gesagt hat, das hat es bisher noch nicht gegeben, dass eine Zentralbank von den anderen Zentralbanken sanktioniert worden ist und deren Assets einfach eingefroren worden sind. Das ist etwas total Neues. Es ging also weit über die Abklemmung von bestimmten russischen Banken und anderen Unternehmen von SWIFT hinaus oder auch die Sanktionen über das Korrespondenzbankensystem in New York. Das ist wirklich eine vollkommen neue Qualität, wo jedes Land auf der Erde sich jetzt seine Gedanken macht. Also wenn ich Staatsanleihen jetzt da halte und so weiter, amerikanische oder in am Handelsplatz New York oder London, weil das halt die liquidesten Plätze sind, weil wenn ich sie schnell verkaufen will und so weiter, muss ich die dort haben und so weiter. Unglaublich, was da für Aktionen gemacht worden sind, unterhalb halt von kriegerischer Einmischung. Das hat man ja von amerikanischer Seite Gott sei Dank immer gesagt, dass man nicht sich im Krieg mit Russland befindet, dass man sich nicht dort in Russland militärisch engagieren wird. Und aber da kommen wir bei den Szenarien dann dazu. Wir halten jetzt erstmal die Folgen fest. Finanzieller Krieg gegen Russland in einem Ausmaß, die sich viele Leute haben nicht vorstellen können. Was wird das bewirken? Das werden wir dann auch bei den Szenarien nochmal analysieren. Jetzt gehen wir erst einmal weiter zu dem dritten Punkt bei den bisherigen Folgen. Jedes Land muss jetzt Position beziehen. Wir haben das schon für die westlichen Alliierten festgestellt, anhand von Italien, Frankreich, Deutschland und anderen. Aber betrachten wir doch mal Länder wie Iran, Indien, Israel, Türkei. Auch die waren gezwungen und kamen in sehr missliche Positionen bei verschiedenen Handlungen. Israel ist auf russische Zusammenarbeit in Syrien angewiesen. Indiens Militär ist zu 80% von russischem Material und Ersatzteilen abhängig. Iran ist sanktioniert vom Westen, ist von uns praktisch ganz eng an China und auch teilweise Russlands gedrängt worden. Also es ist, wie gesagt, ein weltumspannender Konflikt, wo jedes einzelne Land in Schwierigkeiten kommt im Augenblick.
Ja, und sich entscheiden muss. Ich meine, das ist im Moment ein bisschen dadurch abgemildert, dass es keine sogenannten Secondary Actions gibt, also keine Sanktionierung von Zusammenarbeit mit Russland. Aber früher oder später wird das kommen, also in welcher Form auch immer. Also man kann, glaube ich, nicht sagen, ja, wir bleiben bei Russland, aber möchten gerne auch mit euch zusammen sein. Also schwierig.
Ist noch zu früh, aber das wird also in der Perspektive und in Szenarien auch mit berücksichtigt werden müssen. Und es gibt Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Also wir sind sowieso schon unabhängig von dieser kriegerischen Entwicklung in einer Phase gewesen, wo die Inflation sich angezogen hat und die führende Notenbank, die Federal Reserve, eigentlich nach Expertenmeinung 8 bis 9 Zinsanhebungen dieses Jahr vorgenommen hätte, wenn nicht jetzt der Ukraine-Krieg ausgebrochen wäre. Man sieht hier, dass die Fed auf der einen Seite den Markt und das Wachstum stützen muss und nicht die Inflation mehr so bekämpfen kann, wie sie es eigentlich wollte. Und auch das können wir nur erahnen, was das für Auswirkungen hat. Also sie ist in einer ganz, ganz misslichen Lage. Sie ist ja letztendlich die Schlüsselzentralbank, weil wir in einem Dollar-Reservesystem leben und so weiter. Und deswegen ist das ganz entscheidend, was die Fed jetzt mit ihren Aktionen tut in den nächsten Wochen und Monaten. Auch da haben wir wieder einen Experten, der unserer Meinung da also sehr, sehr wichtig ist, El Erian, dieser Ägypter, der lange bei PIMCO und dann später bei der Allianz als Chefökonom war, jetzt mittlerweile sogar in den akademischen Betrieb gegangen ist auch noch. Und da gibt es Gefahren eines Zusammenbruchs der Aktienmärkte und Inflationsbeschleunigung.
Ja, da bin ich nicht ganz sicher, ob das stimmt, ob wirklich die Aktienmärkte so zusammenbrechen. Das ist, ich habe da noch ein bisschen mich schlau gemacht, wie das denn so ist, wann Aktienmärkte zusammenbrechen. Und ein Krieg ist eigentlich immer etwas, wo die Aktienmärkte gerade nicht zusammenbrechen. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, dass Anleger raus wollen aus den Staatsanleihen, denn Staatsanleihen sind gefährdet, wenn Krieg ist. Und da muss das Geld irgendwo hin. Und zum anderen, im Krieg gibt es auch immer Industriebereiche, die stark profitieren. Und das sind eben auch meistens so richtige Blue Chips. Also wir sehen ja in Deutschland Rheinmetall, ne, ist ja gestiegen, ich glaube 40% sogar, also Rüstungskonzerne. Und da denke ich, gibt es dann natürlich schon auch eine gewisse Stützung der Aktienmärkte allein durch den Krieg. Also Kriege erstaunlicherweise führen nicht zu einem Zusammenbruch der Aktienmärkte, sondern eher stützen die Aktienmärkte, während natürlich auf der anderen Seite die Rentenmärkte und auch die Finanzordnung weltweit, darüber werden wir ja auch noch sprechen, da gibt es natürlich schon eine gewisse Gefahr.
Mittelfristig, glaube ich, hast du recht. Aber kurzfristig erleben wir, dass alles gerade in die Treasuries geht. Also in die Staatsanleihen, weil es sicher ist. Es ist ja noch kein globaler Krieg oder so, weil er ist ja noch irgendwie begrenzt. Deswegen hat bisher ja jede Krise immer zu einer Stärkung des Dollars geführt, bisher in der Vergangenheit. Ob es die Finanzkrise war und die ganzen anderen Krisen vorher und Corona hat es auch wieder gezeigt und so weiter. Da gab es einen kurzen Moment, wo die Fed also richtig die Staatsanleihen stützen musste, weil als die Corona-Krise reingeschlagen hat, da haben viele einfach Liquidität gebraucht und haben dann selbst Treasuries verkauft und so weiter. Und da musste die Notenbank eingreifen, der berühmte März-Zusammenbruch oder fast Zusammenbruch 2020, als da die Märkte vollkommen von Corona überrascht worden sind. Also bisher jede Krise Stärkung des Dollars. Großes Fragezeichen dieses Mal, ob das dieses Mal bei so einem globalen Konflikt, bei so einer globalen Herausforderung der USA wieder so sein wird. Deswegen noch zu früh zu sagen, Martin, was genau passieren wird mit den Währungs- und mit den Aktienmärkten.
Wobei bei den Währungsmärkten muss man jetzt auch mal gucken, wo sich gerade ja auch die Rolle Chinas verändert. Und eben SWIFT insofern geschwächt ist, dass da jetzt Sanktionen wirken. Das hat ja auch eine Rückwirkung auf SWIFT. Also SWIFT ist ja dieses System der Bankenkommunikation. Und da könnten Alternativen zu SWIFT gestärkt werden. Da könnte aber auch sowas wie Bitcoin gestärkt werden. Ja, also, und das könnte natürlich insgesamt dann am Ende der Entwicklung zu einer Schwächung des Dollars führen.
Da haben wir auch noch einen Punkt zum Schluss. Jetzt, das sind wirklich mal Sachen, die man festhalten kann, die eine gewisse, wo man sagen kann, das ist bisher passiert. Was sind jetzt die potenziellen Auswege aus dieser zunehmenden Eskalation? Weil das ist ja jetzt das dringendste Thema für alle. Da haben wir uns festgestellt, dass letzten Tage doch ein bisschen mehr Realismus eingekehrt ist auf der westlichen Seite. Man hat gemerkt, also man kann jetzt den Ukrainern keine Kampfflugzeuge geben, man kann keine den Luftraum sperren oder so irgendwas. Das würde alles schon von Putin als ein kriegerischer Akt gewertet und da hat er
Das ist ja auch einer. Ich meine, wenn man Luftkrieg macht, ist man Partei. Also das mit dieser No-Fly-Zone, Das klingt immer so gut, aber das ist auch so wieder so ein Krieg der Wörter, das ist Neusprech. Man muss eigentlich sagen, Luftkrieg. Ne? Und Luftkrieg, man will in der Ukraine, und dafür hat natürlich die ukrainische Bevölkerung gute Gründe, man will einen Luftkrieg, ne? Damit eben Russland nicht aus der Luft dort irgendwie die Artillerie unterstützen kann. Und klar, kann man aus Sicht der Bevölkerung verstehen, aber das würde ja bedeuten, wer soll den Luftkrieg führen? Das wäre dann der Westen und dann kämpft die NATO direkt gegen Russland. Und das ist nicht gut.
Also wir haben uns da beide verständigt zu sagen, man sollte Putin nicht zu sehr an die Wand drücken, solange er, wie gesagt, an der Macht ist in Russland. Da gibt es ja dann noch Best-Case-Szenarien, wo man andere Hoffnungen haben kann. Aber solange er, wie gesagt, hier absolut fest im Sattel sitzt, kann man ihn nicht an die Wand drücken. Mhm. Und man muss ihn immer noch versuchen, einen Ausweg irgendwie zu lassen. Das klingt schlimm, ist aber von übergeordnetem Interesse. Und das muss man einfach in einer realistischen Betrachtung leider so sehen, was total schlimm gesehen, ist.
Realistisch gesehen stellt sich auch die Frage, gibt es diesen Ausweg überhaupt? Ne? Und wie sehe er aus? Also ich meine, das ist doch wirklich, also ich halte diesen Ausweg für Putin für unrealistisch. Denn er kann doch sagen, wir hören auf in der Ukraine. Dann ist aber, das kann er nur, wenn es einen Gewinn gibt. Wenn er sagen kann, hier, wir haben was gewonnen. Und das muss auch substanziell sein. Wenn er einfach nur sagt, ja, wir haben die Krim, die hat er vorher auch schon. Er sagt, naja, Donbass, da müsste dann sagen, gut, die Situation des Donbass ist gesichert. Irgendwie sowas. Denn sonst wird das als Verlust gewertet, Unterlegenheit gewertet. Und das kann sich Putin nicht leisten. Denn das ist, glaube ich, sogar die größte Gefahr für ihn. Ne? Gerade in dieser aufgeheißten nationalistischen Situation kann er jetzt dahinter nicht zurück. Also es muss für Russland an der Stelle einen Gewinn geben.
Und das
ist eben die Frage, wie soll das sein? Und das wird die Ukraine nicht schlucken.
Und da haben wir ja, da sind wir bei dem Punkt der beiden Telefonate von Putin mit Macron und jetzt auch nochmal mit Olaf Scholz, die wir beide ja erst einmal grundsätzlich begrüßen, dass noch Kanäle offen sind, trotz der schlimmen Situation, in der wir uns befinden, um da also weiter nach Lösungen zu suchen. Aber sind die beiden Punkte, eine militärische Neutralisierung der Ukraine, überhaupt noch möglich? Und zweitens, wird nicht immer wahrscheinlicher, eine irgendwie geartete Teilung der Ukraine als eine sogenannte Notlösung, die schon im Koreakrieg, die in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, in Vietnam lange Zeit praktiziert wurde? Es ist auch das wieder eine schlimme Lösung, aber eine nicht unrealistische, wenn es zu einem Ausweg mit über Verhandlungen und zu einem Waffenstillstand kommen soll.
Das ist sozusagen das Mindeste, denke ich. Die Krim bleibt sowieso bei Russland und dass dann Donbass, also die beiden Volksrepubliken dort unabhängig werden vom Rest der Ukraine oder eben sogar russisch werden. Ja. Also unabhängig oder russisch, unabhängig auf dem Papier. Die sind dann Satellitenstaaten von Russland.
Und desto länger so ein Konflikt dauert und desto mehr der eskalieren wird, desto größer werden die Ansprüche auch dort sein, wenn die Verhandlungsposition das der jeweiligen Partei zulässt. Also man wissen aus der Geschichte, dass wenn eine Partei noch glaubt, dass sie ihre Verhandlungsposition durch militärische Mittel noch verbessern kann, dass sie bremst bei den Verhandlungen und umgekehrt natürlich. Das war in der Geschichte immer so. Aber Teilung als Notlösung ist nicht unrealistisch. Ja. Weiterer Punkt ist natürlich, was an den Anfangstagen besonders, sage ich mal, im Westen als Hoffnung gesehen wurde, weiter über die gesellschaftlichen, über die sozialen Netzwerke und über die Sanktionen weiter so großen moralischen und wirtschaftlichen Druck auf das Regime Putin ausüben, in der Hoffnung, einen Wandel in Russland herbeizuführen. Das war ja in den ersten Tagen.
Hat das irgendwo schon mal geklappt? Gibt es da historische Vorbilder? Ich sehe das nicht.
Nein, ich sehe es auch nicht.
In jüngster Zeit nicht. Also gerade der wirtschaftliche Druck, der kann noch so groß sein. Sieh dir doch den Iran an. Ja. Da passiert doch nichts. Also im Gegenteil, die Opposition im Iran ist doch noch schwächer als jemals zuvor. Oder mit China hat man das versucht, hat nicht funktioniert. Ich sehe nirgendwo eine Chance. Und wenn man jetzt sagt, gut, es geht ja nicht nur um das Wirtschaftliche, sondern es geht auch um das Moralische und wir haben die sozialen Netzwerke und sonst was. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass das irgendwo funktioniert. Also, das ist Wunschdenken.
Aber es war das vorherrschende Wunschdenken im Westen in den
Ja.
ersten 10 Tagen in unseren Medien. Das muss man
Ja,
einfach
ja.
zur Kenntnis nehmen. Und erst die letzten Tage ist
Vielleicht immer
jetzt
noch.
langsam so
Ja.
ein Realismus eingekehrt, dass man merkt, oh Mann, wir haben ja eigentlich gar keine Strategie gegen jemand wie Putin, der dann wirklich eskalieren würde und so weiter. Wenn es für ihn dann also mit dem Rücken an der Wand steht und so weiter. Muss man wirklich eher mit einer Eskalation, einer schlimmen Eskalation, auch das wäre ein Szenario, da kommen wir ja jetzt gleich dazu zu den Szenarien. Deswegen wollen wir uns hier nicht zu lange damit aufhalten. Also wir beide sind da eher skeptisch. Niall Ferguson bei Hoover Institution in Stanford sagt 10%. Es ist nicht ganz, also sage ich mal, ein Szenario, wo gar nicht irgendwie möglich ist. Es ist aber mit einer geringen Wahrscheinlichkeit versehen, dass er in den nächsten Tagen oder Wochen jetzt stürzt. Aber wie gesagt, wir können es nicht, es sind zu viele Variablen im Spiel. Wir kommen jetzt zu den Szenarien. Und das schließt sich jetzt nahtlos an, was wir eben gerade
Das
gesagt haben.
schließt sich an, genau.
Genau, das ist das Best-Case-Szenario, haben wir es genannt. Es ist eine politische Veränderung in Russland, die zu einer Deeskalation führen würde. Du hast dazu geschrieben, sehr schwierig, das würde ich unterschreiben, mit dieser geringen Wahrscheinlichkeit bisher. Die Sanktionen würden die Eliten mit oder ohne Putin zum Nachgeben zwingen oder zum Nachgeben halt veranlassen.
Ja, das ist völliger Unsinn. Also das ist so unwahrscheinlich. Natürlich verlieren die Eliten enorm Geld. Das ist sicherlich, also durch die Sanktionen, durch die eingeschränkten Möglichkeiten zu wirtschaften, das kostet sehr, sehr viel. Das kostet vielleicht sogar den Löwenanteil des Vermögens von einigen Oligarchen. Aber die haben immer noch so viel. Ne? Also wenn ein Milliardär, sagen wir mal, ungefähr 10 Milliarden besitzt und er verliert 8 Milliarden davon. Das ist ungeheuer viel, aber er hat immer noch 2 Milliarden, ist immer noch Milliardär. Und von daher kratzen den die 8 Milliarden praktisch gar nicht. Also von daher denke ich, die Eliten bleiben ungeheuer reich und die werden den Teufel tun, um sich da irgendwie mit Putin zu überkreuzen. Nee, das glaube ich nicht.
Es gibt noch einen Punkt, der interessant ist, und zwar hat die russische Zentralbank bisher seit der 98er Rubelkrise eine sehr restriktive, also fast an die Bundesbank erinnernde Politik mit Austerität und Zurückhaltung und Devisenreserven. Und das hat sie ja vor 1,5, 2 Monaten aufgegeben. Da hat sich schon ein Wandel abgezeichnet, dass jetzt, wo Russland abgeschnitten ist sozusagen von der Weltwirtschaft und vom Dollar, bisher haben viele Russen Dollar gehalten. Das können die jetzt nicht mehr. Jetzt, das war für die russische Regierung bisher eine Constraint, eine Einschränkung, wo sie gar nicht so frei
Ja,
agieren
ist
konnte.
richtig.
Und jetzt mit diesen Kapitalverkehrskontrollen würde eigentlich eine Fiskalpolitik, vielleicht sogar eine Modern Monetary Theory Politik, möglich sein, wo man auch die Russen erst einmal, sage ich mal, ruhig stellen könnte oder dass das gar nicht so extrem wird mit den Sanktionen. Das ist eine sehr, sehr interessante Perspektive, dass es also zu einem
Ja, das ist eine
Strategiewechsel kommen
interessante
könnte.
Perspektive. Das hast du von Adam Tooze. Die Perspektive ist interessant, aber sie hat meiner Ansicht nach gewisse Schönheitsfehler oder gewisse Punkte, wo ich dann doch mal auch Rückfragen stellen möchte. Also zum einen ist Putin wirklich erzkonservativ. Der ist wirklich ein Mensch des 19. Jahrhunderts. Und mit dem Maßnahmen der Modern Monetary Theory durchzuführen, insbesondere eine unabhängige Staatsbank, die ist ja in der Theorie praktisch unabdingbar, das geht nicht mit Putin. Also ich glaube, Putin ist da zu wenig beweglich, um das wirklich umzusetzen. Gut, der hat jetzt neue Berater und so da auch um sich geschart seit Anfang 2020. Ja, ich sag mal so, vor dem Ukraine-Krieg waren die Weichen tatsächlich in die Richtung gestellt. Die Frage ist, ob jetzt angesichts des Krieges Putin bereit ist, da so innovativ zu sein oder ob er nicht da in der Hinsicht dann doch wieder stärker zum Konservativismus neigt und eben dann doch sagt, hier, wir machen weiter mit unserem Staatskapitalismus. Und mit Austerität, gerade in Zeiten des Krieges, das Geld zusammenzuhalten und so, das kommt einem Konservativen erstmal als die bessere Lösung vor.
Wir werden es beobachten, aber es ist eine interessante Perspektive, weil, wie gesagt, hier einige Berater mittlerweile in führende Funktionen gekommen sind, die darüber sich Gedanken gemacht haben. Und es könnte sein, dass die auch dann versuchen werden, Putin zu überzeugen und das umsetzen. Und manchmal, wenn kein anderer Ausweg bleibt, ist vielleicht dann auch Putin einsichtig, dass das dann eine Maßnahme ist, wo die Bevölkerung erst einmal weniger leidet als mit der bisherigen Methode. Das zweite Szenario ist das Szenario einer Vermittlung. Wir beide haben lange uns unterhalten und du hast das vorhin schon anklingen lassen. Wir sehen eigentlich beide, trotz der Kontakte von Scholz und von Macron mit Putin, eigentlich kaum noch eine Chance für einen westlichen Vermittler, oder?
Ja. Nee, das sehe ich nicht. Also eine Zeit lang dachte man, Macron könnte das machen. Er wollte das auch sicherlich machen, weil er ja auch im Wahlkampf steht und so. Und das passt dann immer ganz gut, solche Aktivitäten. Also ich glaube, Macron wollte es machen, aber das ist vom Tisch durch die stärkere Westintegration in Frankreich. Dann war der nächste, war ja eben auch zum Beispiel Israel als Vermittler. Aber ja, halte ich auch für schwierig, denn auch Israel ist stark im Westen eingebunden, für Putin wahrscheinlich zu stark. Nun war ja gerade auch diese Reise, der Ministerpräsident war ja in Moskau und anschließend dann, was natürlich auch eine starke Symbolkraft hat, dann anschließend bei Scholz. Ich glaube aber, es gibt einen dritten Partner und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, nämlich China. China könnte da eine Rolle spielen. Und gerade gestern habe ich noch gelesen, dass der Borrell, der Außenbeauftragte der EU, das jetzt ja auch öffentlichkeitswirksam gefordert hat, dass China als Vermittler auftreten soll. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, warum China so gut geeignet ist als Vermittler. Wir hatten das ja vorhin schon angesprochen, aber ich glaube, du kannst da noch mehr dazu sagen.
Naja, also in den letzten Tagen bin ich da sogar ein bisschen wieder, also durch die kritische Haltung der Amerikaner gegenüber China. Also die Amerikaner haben im Vorfeld der Invasion massiv auf die Chinesen eingewirkt, dass sie auf Putin mäßigend wirken sollen, weil sie wirklich als einziger so richtig einen Hebel haben bei Putin. Wir erinnern uns an den 4. Februar. Ohne die Rückendeckung Chinas, glaube ich, hätte der es nicht wagen können, diese Invasion. Das wäre zu vermessen gewesen. Und dadurch ist China und auch wie China das Ganze, also das Narrativ spinnt im Augenblick in Asien und anderswo, dass man der NATO die Schuld mehr zuweist. Ich meine, es ist schon im Westen eine Diskussion, diese 30 Jahre seit 1990, wie es zur Ukraine-Krise kam, wo viele auch dem Westen sehr viele Vorwürfe machen. Also da wird die Geschichte noch nicht das letzte Wort gesprochen haben, wie das mal später bewertet werden wird. Aber und die klare Positionierung zum ersten Mal von China dagegenüber der NATO und in europäischen Angelegenheiten, das ist ja absolut neu. Das gab es vor dem 4. Februar 22 noch nicht.
Ja, vor diesem China Kommuniqué. China hatte zwischen Interessen in Europa, was es früher nicht hatte.
Ja, aber die werden ja auch geschädigt, wenn man zu stark an Russland dranbleibt und so weiter. Also man hat Interesse, dass die Seidenstraße offen bleibt, dass man also die Kontakte zu Europa hat. Und da spielt die Ukraine natürlich eine wichtige Rolle als Landverbindung. Und
ich habe mir die Karte mit der Seidenstraße angeschaut. Und die Seidenstraßenverbindungen gehen alle um die Ukraine drumherum. Man hat praktisch den Eindruck, als habe China schon vor langer Hand damit gerechnet, dass die Ukraine irgendwie ein Unsicherheitsfaktor ist.
Und jetzt sind wir wieder bei den Amerikanern.
Die Nordverbindung geht durch Polen und die Südverbindung geht durch die Türkei.
Ja, und dann sind wir wieder bei den amerikanischen Vorwürfen. Diese Position, dass die chinesische Regierung als neutraler Spieler hier also positioniert, der dann eigentlich automatisch in diese Vermittlerrolle irgendwie, wie Borrell von dir beschrieben und von anderen gewünscht, hineingeht, ist den Amerikanern zunehmend ein Dorn im Auge, weil man eigentlich sieht, dass das strategisch abgestimmt war. Ist ja logisch, dass es auch zu arg Partei ist. Und China, da müssen wir wirklich sagen, eine erfolgreiche Vermittlung im Ukraine-Konflikt, da, also wann kann die Ukraine das überhaupt akzeptieren? Da müssen sie wirklich mit dem Rücken an der Wand sehen und jegliche Hoffnung aufgegeben haben an eine westliche Unterstützung. Und es würde die chinesische Position in der Welt unglaublich stärken.
Ja, deshalb will das China auch gerne machen.
Ja, ja? Und die USA ist dagegen. Auf,
ja, aber was hat denn die USA für Alternativen? Genau. Es muss eine Vermittlerrolle irgendwie geben. Ja? Also dieses Szenario ist ein sehr wahrscheinliches, dass es ein Vermittlungsszenario gibt. Und da geht es im Moment nur mit China, weil Russland, glaube ich, auch nicht einen schwächeren Vermittler haben möchte. Also Israel als Vermittler, das ist doch, das würde Russland so, also Russland wird sich nicht von Israel was sagen lassen, aber China, da es da eben eine Abhängigkeit gibt zwischen Russland und China, die im Übrigen ja auch gegenseitig ist, was das wieder auch für Russland eher akzeptabel macht. Also ich denke, China würde von Russland als Vermittler tatsächlich akzeptiert werden. Ich gebe dir recht, dass es auf der anderen Seite da gerade durch den Antagonismus zwischen der USA und China schon auch Vorbehalte gibt. Ja.
Wir sind uns einig aber, dass China der wahrscheinlichste Vermittler ist.
Ja.
Also wir sehen keinen anderen, der also da also eine vorher käme. Jetzt können beide Seiten den Vermittler China akzeptieren, haben wir eben diskutiert. Es geht ja hauptsächlich auch um die Ukraine, die das natürlich auch nur schweren Herzens machen kann, weil sie die Nähe Chinas zu Putin ja auch weiß. Also für die ist es auch besonders hart dann, also dazu zu stimmen. China macht im Augenblick ja einen ganz schwierigen Balanceakt. Wenn man zu arg jetzt in den nächsten Wochen die Sanktionen unterläuft, riskiert man Secondary Actions. So unwahrscheinlich die im Augenblick erscheinen, wegen der Verflechtung der USA und China und der Integration von China in die Weltwirtschaft als eine der mit über 40% Weltproduktion im Augenblick und der wichtigste Handelspartner für unzählige Länder in der Welt, kann man sich im Augenblick nicht vorstellen, dass man also China wie Russland vom SWIFT abschließen würde oder gar die Assets der People's Bank of China einfrieren würde, wie man das mit Russland gemacht hat. Naja. Das wäre ja also da der Zusammenbruch der Weltwirtschaft, oder?
Das wäre der Zusammenbruch der Weltwirtschaft und deshalb wird man das nicht machen. Also da bin ich ziemlich sicher. Ja, also klar, was passiert, wenn China jetzt auch irgendwelche Dinge tut, wie zum Beispiel Taiwan besetzen, dann wird man über solche Dinge nachdenken müssen, aber das führt dann wirklich zum Zusammenbruch der Weltwirtschaft. Also das sehe ich auch so.
Zur Bedeutung der ganzen Geschichte für Ostasien auch später dann ein extra Punkt. Du hast dann noch hier bei uns bei den Szenarien eingetragen, eine Finnlandisierung der Ukraine. Also ich glaube leider, dass das war ja diese Entmilitarisierung, dass das im Augenblick immer unwahrscheinlicher wird, weil einfach zu viel investiert ist. Und als der Macron gesagt hat, das Schlimmste steht uns bevor und er zielt auf die gesamte Ukraine. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber Entmilitarisierung, Neutralisierung, Finnlandisierung wird zunehmend unwahrscheinlich.
Ja, den Status quo ante kann man nicht erreichen. Also es ging einher mit einer Aufsplittung der Ukraine. Also zusätzlich zur Krim will die Ukraine auch noch den Osten dann verlieren. Und der Rest könnte dann insofern finnlandisiert werden. Und da gäbe es schon ein Szenario, das gangbar ist, dass man sich darauf einigt, keine NATO-Mitgliedschaft, aber eben der EU-Beitritt. Ja? Mit der Auflage, dass die EU den Wiederaufbau finanziert. Das würde uns zwar sehr, sehr viel Geld kosten, uns, sage ich deshalb, weil ja gerade der deutsche Steuerzahler dann auch mit drin sitzt, aber das also müsste man vielleicht in Kauf nehmen für den Frieden.
Ja, deswegen müssen wir jetzt leider zu dem nächsten Szenario kommen. Und die anderen beiden Szenarien, sie sind leider nicht mehr ganz so schön wie die ersten beiden, die wir eben besprochen haben.
Ja, jetzt kommen die wirklich, jetzt muss, da muss man schlucken immer. Also denn das nächst schlechtere Szenario ist eine Ausweitung der Eskalation.
Das
Und
erleben wir ja leider schon die ganze Zeit.
das erleben wir gerade, genau. Ja. Ja, und das wird dann wirklich schlimm, denn Putin, ich meine, die Gefahr ist ja wirklich da und wir sehen es ja jetzt auch schon. Putin lässt da nicht locker, weil er das eben auch nicht kann. Ich hatte das vorhin ja schon dargelegt, dass es innenpolitisch wäre, das sein Ende, wenn er da einfach jetzt aufhört. Also er kann nur aufhören, wenn es ein positives Resultat für Russland gibt oder etwas, was man als positives Resultat verkaufen kann. Und das zeigte sich jetzt nicht ab. Im Gegenteil. Also erhöht Putin den militärischen Druck. Das klingt jetzt so harmlos, aber das heißt natürlich mehr Tote, mehr stärkere Waffen, Bombardements, ne? Also alles, was die konventionelle militärische Macht hergibt, wird dann eben ausgenutzt und das ist natürlich für die Ukraine ganz schlimm und das, ich meine, wir haben jetzt schon in manchen Städten, also Mariupol zum Beispiel, eine humanitäre Katastrophe, aber die wird sich in der ganzen Ukraine abspielen, also das wird dann ganz schlimm.
Ja, wir haben ja 4 Punkte: konventionelle militärische Eskalation, humanitäre Katastrophe, Waffenstillstand erst nach Erreichen bestimmter militärischer Ziele, also solange man glaubt, durch militärische Aktionen noch seine Verhandlungsposition zu steigern, wird man das verzögern. Und
Ja,
diejenige Partei, die dann also immer mehr ihre Fälle verliert, wird eher dafür sein. Das ist eigentlich immer so in der Geschichte gewesen. Und im Extremfall kann es dann zum Guerillakrieg kommen,
genau, also
falls er
in der
wirklich.
Ukraine wird man also wird man das niemals akzeptieren, russisch zu werden. Also der Guerillakrieg ist vorprogrammiert. Und deshalb ist es auch für Putin, ich meine, was will er denn machen? Also da kann er nichts machen. Da ist
Viele Experten, amerikanische Militärexperten sagen, dass er das nicht halten kann, dass er das ganze Land da nicht irgendwie
Nein, kann er nicht.
besetzen kann und so weiter. Er wird aber, wie gesagt, verschiedene wie nennt man das im Englischen, Bargaining Chips, also Verhandlungsmasse anstreben, die er dann also eventuell freigibt, um seine Ziele zu erreichen. Aber es ist zu früh zu sagen, wie das ausgeht. Man weiß nicht, ob es zu einem Stalemate, also zu einem Gleichgewicht kommt, oder es doch dann irgendwann zum Zusammenbruch kommt und dann, wie gesagt, in den Untergrund Guerillakrieg gehen muss und so weiter. Es ist aber auch schwer vorstellbar, dass er wirklich bis Lemberg an die polnische Grenze marschiert. Also kann man sich auch kaum vorstellen im Augenblick, gell? Also auf jeden Fall ist, solange da keine Vermittlung da ist und keine Regime-Change in Russland und so weiter, ist das leider das im Augenblick
Ja, es
wahrscheinlichste Szenario.
ist sehr wahrscheinlich, genau. Also wenn es nicht zur Vermittlung durch China kommt, geht es halt so weiter und es eskaliert halt immer weiter. Und das ist halt das Schlimme. Die humanitäre Katastrophe, die ja schon da ist, also jetzt zu sagen, dann kommt es zur humanitären Katastrophe, ist insofern schwierig, weil in manchen Städten die ja schon da ist. Aber die wird sich weiter ausweiten und das wird dann immer schlimmer. Mit immer mehr Fluchtbewegung, aber eben auch viel mehr Toten. Und das ist eben das Schlimme bei der ganzen Sache.
Nun ist dieses Szenario schon unheimlich schlimm gewesen, aber leider gibt es noch ein Szenario, wo es auch deutlich schlimmer ist. Und das ist, glaube ich, in den letzten Tagen vielen Beobachtern so ein bisschen, stärker berücksichtigt worden. Also maximale Sanktionen durch den Westen wären Embargo und auch den Fluss dieser Mittel, die jetzt noch reinfließen. Also Putins Regierung hat ja jeden Gazprom und jeden Konzern jetzt dazu verpflichtet, 80% dieser Einnahmen sofort in Rubel umzutauschen, damit sie praktisch dann noch Devisen bekommen, um dann einzugreifen zur Rubelstützung. Das ist nicht gemacht worden. Das ist schon eine maximale Eskalation. Auch
Aber
in
das
der
geht ja weiter. Wir diskutieren ja gerade darüber, hier umzustellen, dass Deutschland bald kein Öl und kein Gas mehr aus Russland abnimmt. Und wenn das andere auch machen, wird das natürlich für Russland sehr, sehr schwierig.
Ja, aber wird ihn halt noch mehr unter Druck setzen.
Ja, ja.
Von den Secondary Actions haben wir schon gesprochen, gegenüber Ländern wie China und Indien, die dann eigene Kanäle, also um SWIFT zu umgehen, mit Russland aufrechterhalten würden. Wie würde das gehandelt werden vom Westen? Also es gibt ja nur ein Land in der Welt, wo überhaupt in seinen, sage ich mal, Gesetzgebung Secondary Actions verankert hat. Das ist die USA. Also
ja,
das ist ja eine...
Ja, das ist völkerrechtlich hochgradig problematisch.
Genau, und das sieht man einfach nicht.
Schränkst du damit die Souveränität ein, ne? Wenn du sagst, ihr könnt nicht mehr frei euch assoziieren, sondern es geht nur, also wie wir das wollen. Also das ist, ja.
Zeigt aber,
also,
was es geht.
Hat man schon gemacht. Also Secondary Actions hatten wir ja schon mal. Also in die USA hat das ja mit dem Irak schon gemacht. Also gerade auch zum Missfallen der EU. Man hat ja praktisch den Europäern untersagt, da mit dem Iran in irgendeiner Weise wirtschaftlich sich auszutauschen.
Nun denn, das sind alles, wie gesagt, noch Worst-Case-Szenarien und Eskalationen, die weit über das vorhergehende Szenario hinausgingen, wo man nicht weiß, wie dann die andere Seite reagieren würde. Dann gibt es natürlich auch noch...
Jede Aktion hat eine Gegenaktion. Und wenn es zu einer weiteren Ausweitung der Sanktionen kommt und dann eben zu Secondary Actions, wird Russland entsprechend reagieren, ja.
Dann gibt es noch die Möglichkeit dieser Zwischenfälle. Wir haben natürlich auch hier die Drohung von Putin gegenüber Finnland, hauptsächlich auch gegen Schweden, aber besonders gegen Finnland, nicht in die NATO einzugehen. Wir haben die Möglichkeit, also die
Das muss man noch erklären, weil die Leute sagen ja, wieso, Finnland ist doch in der EU, aber Finnland ist eben nicht NATO-Mitglied. Und genauso wie die NATO keine russischen Flugzeuge angreift, möchte natürlich Putin erstmal die NATO nicht angreifen. Aber Finnland ist nicht in der NATO, ist aber EU-Mitglied. Und ich denke, das stört natürlich Putin auch. Aber gut, dann hat er stillgehalten. Aber wenn jetzt auf dem Papier Finnland sagt, ja, wir wollen ja vielleicht doch in die NATO, dann wird's halt heikel. Das wird Putin nicht geschehen lassen. Das heißt also schon, diese Annäherung an die NATO, die ja jetzt gerade stattfindet durch Finnland, ist eine Provokation. Und wenn die Provokation groß genug ist, wird Putin in irgendeiner Weise reagieren. Nun ist natürlich ein Angriff auf Finnland für Russland nicht ganz unproblematisch. Das kann man nur, da hat Russland sich ja schon mal, oder die Sowjetunion seiner Zeit, vergaloppiert, denn das ist ganz schwierig. Also von der moralischen Belastung dadurch mal ganz abgesehen, aber auch strategisch ist das sehr schwierig. Also die Grenze zwischen Finnland und Russland ist zwar ungeheuer lang, aber oben ist halt immer im Norden, ist halt Permafrost, ist schwierig, im Süden, aber es geht im Norden noch leichter, nur da hat er nichts davon, denn dann muss er natürlich ganz Finnland nach Süden, weil sich alles in Finnland im Süden abspielt. Und über die Grenze, über die karelische Grenze, das ist praktisch ausgeschlossen, weil es geht halt wirklich nur im Winter. Im Sommer ist das da, kommt man da nicht durch, da gibt's auch keine Straßen und so. Das wird also nicht funktionieren. Außerdem kommt hinzu, dass Finnland ja nicht so ganz unvorbereitet ist. Und Finnland hat ja auch eine ganze Reihe von Flüchtlingen aus Karelien aufgenommen. Es gibt ja tatsächlich so eine, man will nicht sagen russische Minderheit, weil die sich nicht mehr als Russen fühlen. Und ganz im Gegenteil, die wollten ja da weg. Also die Karelier in Finnland oder die Leute mit karelischer Abstammung sind zwar orthodox, aber lehnen Russland ab, aber kennen sich natürlich gerade in diesem Grenzgebiet gut aus. Da gibt es halt immer noch Leute, weil das ja sind ja erst in den 50er Jahren darüber gekommen, die genau wissen, was da ist. Und das ist das Wissen, was der russischen Armee fehlt. Und von daher ist das, also strategisch gesehen, holt sich Putin mit Sicherheit da eine ganz blutige Nase.
Also Finnland ist bestimmt ein besonderer Fall. Es war eine erzwungene Neutralität, einseitig von Finnland und der Sowjetunion verhandelt. Es gibt, Schweden hat eine freiwillige Neutralität. Österreich ist eine gezwungene, da gab es aber vier Mächte, die die garantiert haben. Mhm. Case Finnland ist es nur die Sowjetunion. Genau. Irland ist dann das nächste Land, das ist nur deswegen nicht in der NATO, weil es Nordirland noch zu Großbritannien, also zu UK gehört. Und ich glaube, wahrscheinlicher ist, wenn wir uns die Karte und des Landkrieges uns angucken, da ja im Augenblick ein Vorstoß von Mikolajew Richtung Odessa schon zielt, ist man dann ja also an russischer Seite interessiert, eine Verbindung zu Transnistrien herzustellen. Also,
und Leute in Transnistrien, die russische Bevölkerung dort, will das auch. Also da gibt es praktisch auf zwei Seiten Interessen. Denn de facto ist Transnistrien ja schon unabhängig. Ne? Das gehört zwar zu Moldawien, aber de facto ist das schon völlig losgelöst. Und dort, auch die transnistrische Regierung ist da sehr interessiert, also irgendwie sich mit Russland einzulassen. Und die sind natürlich auch daran interessiert, dass die Ukraine russisch ist, denn dann ist dann ist man sozusagen sowieso, dann grenzt man ja an Russland. Das ist eigentlich das, was dort auch gewollt ist.
Heute ist übrigens der US-Außenminister in Moldau, in Moldawien. Ja. Und das,
Sieh da, ganz genau.
Man weiß, was auf einem zukommt. Die Moldau gehört auch nicht zu, oder Moldawien gehört auch nicht zur NATO. Und wie will man Moldawien schützen, wenn er nicht an der Grenze Halt macht?
Und jetzt kommen da noch interessante zusätzliche Faktoren. Erstmal, die Grenze des unabhängigen transnistrischen Staats ist nicht ganz klar gegenüber Moldawien. Da gibt es also schon ein Problem. Man kann das nicht einfach rauslösen aus Moldawien, ohne dass es in Moldawien einen Konflikt gibt. Es gibt eben auch noch russischsprachige Bevölkerung anderswo in Moldawien, nicht nur in Transnistrien. Das ist ein Problem. Es gibt auch russischsprachige Bevölkerung, was auch wenig bekannt ist, in Ostrumänien. Also auch nochmal eine Verkettung. Aber es gibt natürlich auch Interessen von Rumänien. Für Rumänien ist natürlich Moldawien das Ursprungsland des Rumänischen. Da will man nicht. Also eigentlich wäre es natürlich, wenn Moldawien zu Rumänien gehört. Und das wird hochgradig problematisch. Und Rumänien ist ein EU-Land und in der NATO. Aber jede Art von Konflikt in Moldawien bedeutet auch immer eine Involvierung von Rumänien. Und das ist halt das Problem in der ganzen Sache.
Zwei wichtige Themen, Finnland und Transnistrien, Moldawien, haben wir im Augenblick kurz skizziert, weil sie wirklich beide das Potenzial haben, zu dieser Worst-Case-Szenario mit beizutragen. Ja. Natürlich kann jeder Zwischenfall zwischen NATO und Russland zu einem problematischen Eskalationsspirale führen. Ja. Man hat ja gesehen, dass vor wenigen Tagen ein rotes Telefon in der Leitung zwischen dem Pentagon und der russischen Armeeführung eingerichtet worden sind. Ja. Man ist sich also bewusst mittlerweile, dass es hier, ja, das ist jetzt kein Sanktions- und Politik und sonstige, Sanktion unterhalb Short of War gegen Russland. Das ist einfach die zweite Atommacht auf dieser Welt. Ja, und da kann man nicht mit umgehen wie mit dem irakischen Diktator Hussein oder mit einem Iran oder Gott weiß wem. Und selbst bei Nordkorea sehen wir ja schon, dass dort man sehr viel vorsichtiger operiert. Das hat ja ganz bescheiden Atomwaffenkapazitäten nur. Mhm. Aber und dann nutzt auch Putin immer wieder diese atomare Bedrohung, um abschreckend zu wirken auf den Westen und tut da auch. Das ist ja auch gezielt auf den Westen. Also man will dann sich gar nicht mehr vorstellen, wenn das nicht zu einem Halten kommt. Also man kann nicht wollen, dass man maximal eskaliert eigentlich mit ihm. Also weil es steht dann viel zu viel auf dem Spiel. Also
atomare Bedrohung,
dramatisch, würde ich fast sagen.
Damit spielt ja Putin auch, also erinnert ja immer daran, nicht nur die Erklärung, dass er da die atomaren Streitkräfte irgendwie in Alarmbereitschaft setzt, sondern auch die Angriffe auf die Atomkraftwerke In der Ukraine sind natürlich auch immer eine Erinnerung daran, ne, pass bloß auf, ne, wir haben da noch eine atomare Option. Und man sieht ja, das wirkt. Ich bin im Zug gefahren neulich und zwei alte Frauen, also sicherlich vielleicht schätzungsweise im Rentenalter, vor mir, da sagte die eine zur anderen, ich habe mir jetzt so Jodtabletten gekauft. Ne? Wo man denkt, also so ein Unsinn. Also Jodtabletten sind also gerade für ältere Leute gar nicht mehr nützlich, im Gegenteil. Und die muss man bei einem atomaren Unfall zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt einnehmen, wenn man jung genug ist, um eben das Einlagern von radioaktiven Isotopen zu blockieren, dadurch, dass eben in der Schilddrüse schon Jod gespeichert ist. Aber daran sieht man doch, wie sehr die russische Propaganda hier auch wirkt.
Aber es gibt also noch so viele Zwischenschritte bis zu dieser Eskalation. Also 90% der ganzen weltweiten Verbindungen gehen über die die Seekabel auf der Welt. Mhm. Die Russen haben so viele hochsophisticated U-Boote, dass die locker die Verbindungen kappen könnten zwischen den Kontinenten und viele andere Szenarien, die man sich vorstellen kann, also Cyberwar und Infrastruktur lahmlegen. Man muss gar nicht nur gleich an die atomare Bedrohung. Das ist dann wirklich das Allerschlimmste. Aber es gibt so viele Mittel. Der Westen hat viel mehr zu verlieren dann von der Funktionsfähigkeit dieser Welt, wie sie gerade funktioniert, als die Russen, die jetzt abgeschnitten sind. Was soll denn hindern, dann solche Taten zu machen?
Das wird ja auch, also der Cyberwar ist ja im Gange. Das haben wir ja nun gesehen. Und der bleibt natürlich nicht, das ist ja auch das Typische bei einem Cyberwar, der endet natürlich nicht an irgendeiner Staatsgrenze, sondern das geht darüber hinaus. Und wir haben ja da nun auch schon Vorfälle, dass eben entsprechende Trojaner aus Russland eben nicht nur in der Ukraine wirken, sondern auch in anderen Staaten.
Ein interessanter Punkt. Letztes Jahr im Juni, als der Biden und der Putin in Genf zusammengekommen sind, da war das wichtigste Thema nicht die Ukraine, sondern die Cyberangriffe auf die Infrastruktur, auf diese Pipeline zum Beispiel in den USA. Mhm. Ja, da hat der Biden ganz klar gesagt, Putin, wenn du das nochmal machst und so weiter, werden wir dagegen Maßnahmen. Genau das gleiche bei dir machen und so weiter. Und das hat eine Wirkung gehabt bis zu jetzt zum Kriegsausbruch, dass da nichts mehr passiert ist. Aber es kann jederzeit wieder losgehen.
Ja, das muss man ist eine gewisse Asymmetrie. Russland kann viel leichter in den westlichen Netzen irgendwas machen als der Westen in Russland. Weil Russland da ein bisschen abgekoppelt ist. Also das ist nicht alles so leicht zugänglich wie umgekehrt. Ne? Umgekehrt ist kein Problem, du schickst da einfach eine E-Mail mit Schadsoftware und irgendjemand wird schon klicken. Also wenn du Millionen von E-Mails schickst, irgendwer klickt und dann bist du drin. Und das geht halt in Russland so nicht.
Das heißt also, die ganze westliche Ordnung ist viel anfälliger, als man so gemeinhin glaubt. Das muss man sich vergegenwärtigen. Auch das wieder ein Grund dafür, nicht maximal eskalieren. Ich glaube, wir schließen an dem Punkt jetzt diesen Worst-Case-Szenario ab. Schlimm war das sowieso.
Ja.
Aber wir mussten das erwähnen, weil man kann es nicht weglassen.
Nee, man kann es nicht weglassen.
Ja. Das ist es. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, den globalen Auswirkungen. Ja. Das ist ja nicht nur jetzt, was man über diese vier Szenarien, das ist jetzt die kurzfristige Seite dieses Konfliktes, aber dieser ganze Konflikt als Zeitenwende hat eine katalysatorische Wirkung. Das ahnt man jetzt schon irgendwo. Und ich glaube, du bist ja beim Punkt 1 besonders interessiert, deswegen überlasse ich das dir jetzt, den Energiesektor am Anfang.
Ja, genau. Also der Energiesektor muss sich verändern. Das ist jetzt auch allen klar. Wir hören das ja hier auch. Ne? Also meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass der FDP-Lindner plötzlich die erneuerbaren Energien, die er vorher verteufelt hat, und zwar wirklich, das war in allen Programmen, ich habe ja auch im Klabautergeist ein Studium der Parteiprogramme gemacht und das war ganz wichtig, also erneuerbare Energien, ganz problematisch und so. Also man wollte sich zwar als Zukunftspartei da inszenieren, aber da hieß dann immer, ja, technologieoffen und so, oder Zukunft geht nur technologieoffen. Und auf einmal ist nichts mehr mit Technologie offen, sondern da gibt es sogenannte Freiheitsenergie. Und das ist eben, das sind eben die erneuerbaren Energien. Und ich gebe natürlich Lindner recht. Ich meine, mal abgesehen davon, dass es Freiheitsenergien sind, ist es eben, müssen wir zur klimaneutralen Energieversorgung kommen. Aber der jetzige Konflikt wirkt als gigantischer Katalysator. Man hat ja jetzt schon die Klimaneutralität von 2050, was ohnehin viel zu spät ist, auf 2035 vorverlegt und unter der Hand wird es noch weiter vorverlegt. Also es wird doch wirklich da jetzt dran gearbeitet und auch die ganzen Einschränkungen, die man in Bayern gemacht hat mit dieser Mindestabstandregelung, das steht doch alles zur Debatte, also bei den Windrädern. Und wir werden es wirklich jetzt erleben, dass es einen sehr viel schnelleren Umbau in Richtung Klimaneutralität gibt. Und das ist sicherlich eine positive Auswirkung. Ne? Also das muss man mal sagen. Und es ist eigentlich schade, dass es erst diesen Konflikt braucht, um da zu einem Umdenken zu kommen.
Energieversorgung als sicherheitspolitische, geostrategische Grund sozusagen. Das ist ja wirklich eigenartig. Der zweite Sektor ist der Technologiesektor. Ja. Das Decoupling, was schon zwischen China und den USA schon auf dem Weg war, wird jetzt auch zwischen Russland und dem Westen durchgeführt.
Nun gut, das haben wobei man natürlich jetzt sagen muss, könnte es natürlich, wird China davon sicherlich auch profitieren.
Ja, wir haben uns ja beide mal ein bisschen die Semiconductor-Landschaft angeguckt und da ist ja Russland doch noch in einem größeren Rückstand als die Europäer und die Chinesen schon gegenüber, also TSMC, dieser Gigafabrik da, was mittlerweile für über 90% der High-End-Semiconductor-Produktion weltweit verantwortlich ist. Und die USA und andere verzweifelt versuchen jetzt da, diese Fabriken in den USA hochzuziehen. Eine mit TSMC, eine mit Samsung und eine mit Intel. Und die Europäer auch, also gigantische, jeder legt gigantische Programme auf, um unabhängig zu werden in der Semiconductor-Industrie. Aber die Chinesen haben immerhin schon 28 Nanometer und sind an 14 Nanometer dran. Ungefähr vergleichbar mit den Europäern. Aber wie gesagt, werden sanktioniert, weil sie die neuesten Technologien nicht mehr bekommen. Stichwort EUV-Maschinen. Und müssen das auch wieder dann selbst aufbauen, was die Sache wahrscheinlich etwas verzögert. Aber Russland wird im Technologiesektor eindeutig jetzt abhängig von China. Also da sind wir uns einig. Und da muss man insgesamt sagen, ob nicht Russland zunehmend jetzt Juniorpartner wird von China. Also zwar sind die ist jetzt noch eine größere Atommacht als China, aber in allen anderen Feldern muss man doch wirklich sagen, sind sie jetzt China, fast ausgeliefert, oder?
Ja, das denke ich schon. Also es wird sicherlich da eine gewisse Annäherung geben und tatsächlich ist für Russland eben auch nur noch die Junior-Partner-Rolle möglich. Also das ist natürlich auch nochmal gegenläufig gegen Putins Vorstellung, aber da lässt sich halt nur nichts machen.
Ja, ein neuer kalter Krieg nach einem irgendwie gearteten Ende oder Waffenstillstand oder Stalemate im Ukraine-Konflikt ist eigentlich so gut wie sicher, oder?
Naja, bin ich nicht sicher. Denn der alte Kalte Krieg funktionierte ja, weil es zwei Supermächte gab, nämlich also Sowjetunion und USA. Und jetzt haben wir im neuen Kalten Krieg ja immer noch China eben. Und das, also es wird ja keinen Drei-Fronten-Kalten Krieg geben. Also bei drei Supermächten ist das mit dem Kalten Krieg dann schwierig.
Aber es ist das gleiche Dreieck, was schon seit der Entfremdung Russlands oder der Sowjetunion und Chinas nach der Entstalinisierung von Khrushchev begonnen hat. Es war ja so, dass bei der letzten großen Änderung dieser Großmächte-Allianzen die USA, Nixon, im Februar mit Kissinger zusammen oder im Februar 72 die Öffnung nach China, war damals die große Änderung, weil sich die Sowjetunion und China, wie gesagt, auch an kriegerischen Auseinandersetzungen an ihrer Grenze hatten und China sich von der Sowjetunion damals bedroht gefühlt hat. Und jetzt haben wir 50 Jahre später die Situation, aber dass jetzt Russland und China zusammenstehen und die USA jetzt alleine steht. Also das ist von grundlegendem Bedeutung, finde ich, dass man das wahrnehmen muss und dass man nicht so viel Hoffnung haben darf, dass China und Russland auseinanderfallen. Weil wenn China Russland und Putin verlieren würde, wäre das ein unglaublicher Rückschlag für China.
Naja, aber China profitiert natürlich davon. Also China macht Geschäfte mit beiden Seiten. Das ist halt der Punkt. Und in so einer Situation, bei solchen wirtschaftlichen Verflechtungen, das passt nicht zum Kalten Krieg.
Das heißt, man macht Handel mit China weiter, aber macht Technologiesanktionen und tut sie überall bremsen, wo es nur geht. Ich finde, der interessanteste Punkt ist, solange mehr Investitionsgeld aus dem Westen nach China reinfließt, wie es bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs war, das müsste erstmal kippen, dass man sehen würde, dass da also das Momentum wechseln würde in die andere Richtung. Also das muss man besonders beobachten, Martin, finde ich. Wie stark der Westen dann weiterhin in China investieren wird oder nicht. Die Lage in Asien.
Da ist noch ein anderer Aspekt natürlich. China braucht auch Abnehmer für seine Produkte. Und gerade Europa, die Europäer, sind halt so Leute, die sowas, die chinesischen Produkte auch konsumieren. Und natürlich in China selbst. Klar, ne, China ist auch ein riesiger Markt. Aber ich denke, von daher hat auch China auch nochmal ein zusätzliches Interesse an Europa, nämlich als Abnehmer für ihre Produkte. Und von daher, wie gesagt, ein kalter Krieg mit China ist schwer möglich. Ich glaube, das ist auch ein Konzept, was in China nicht schlüssig ist. Und wie gesagt, die Opposition zwischen USA und Russland ist eine von nicht mehr Top-Weltmächten am Ende im Vergleich zu China. Und deshalb ist das keine gute Grundlage für einen Kalten Krieg. Also wenigstens ist Russland Juniorpartner von China. Aber wie gesagt, die vorherrschende Stellung der USA ist ja nun auch bedroht. Und von daher ist das schwierig, da jetzt einen kalten Krieg zu führen.
Xi Jinping ist sich bewusst, dass es Decoupling unterwegs ist. Also die Eskalationsspirale geht immer eigentlich von Konflikten von Großmächten erst im Trade, im Handel. Das hat Trump begonnen mit den ganzen Zöllen. Da schädigt man sich aber selbst auch unglaublich mit. Dann wechselt es zu Technologie, weil das sicherheitsrelevant ist und so weiter. Die nächste Stufe ist dann der Finanzkrieg. Und der würde einsetzen, wenn China einfach diesen Spagat nicht hinbekommt und die Sanktionen halt so massiv unterlaufen würde und Russland so stützen würde. Xi Jinping denkt, dass die Amerikaner es nicht wagen werden, ihn zu sanktionieren, weil die Bedeutung so groß ist von China, wie du sie beschreibst oder so weiter. Aber auch dieses Spiel könnte entgleisen im Worst Case. Und der Finanzkrieg, das ist, wie wir jetzt gerade sehen, zwischen dem Westen und Russland die letzte Stufe vor dem militärischen Konflikt, die dann also die Besetzung Taiwans wäre. Also das ist die Struktur, wie solche Konflikte ablaufen. Handel, Technologie, Finanzen, und dann militärisch, physischer Krieg sozusagen. Das macht einen schon nachdenklich.
Ist die Frage, wann, also bei Taiwan ist es ja nicht unbedingt die Frage, ob, denn das hat China ja ganz klar gesagt, dass Taiwan zu China gehört. Die Frage ist eben, wann. Und da haben wir ja so ein bisschen die Hoffnung, dass China oder die chinesische Führung da in längeren Zeiträumen denkt. Richtig. Und nicht jetzt schon nach Taiwan will. Denn das ist wirklich verheerend. Denn Taiwan ist sehr, sehr wichtig, also insbesondere auch für den Westen. Also es gibt, glaube ich, das wird auch immer unterschätzt, weil wir nicht so den Blick für Asien haben. Für uns ist halt hier Europa wichtig und die USA und vielleicht auch Russland. Aber die eigentliche technologische Vorherrschaft, die herrscht doch eher im asiatischen Raum, ne? Da gibt es halt Japan, Taiwan, Südkorea, auch Indien. Also wenn man gerade so ein bisschen wegkommt von den Halbleitern, also wenn man so ein bisschen auch Richtung Pharma, Industrie, Biotechnologie, Singapur ist da führend, ne? Also da spielt sich das ab. Und ich denke, das sind die neuen wichtigen Punkte in der Welt. Und wenn es da jetzt zu einer Störung kommt und die Besetzung Taiwans wäre eine solche, Taiwan ist ja auch direkt an Japan dran, also das wird für die Japaner auch ein bisschen ein Problem sein, dann ist das natürlich sehr disruptiv für die Weltwirtschaft und für, ja, im Grunde für alles, also für die gesamte Weltordnung.
Hier nochmal für die Hörer den Hinweis, dass wir da also diese Matinee-Sendung bei Paira
Genau.
als wichtig erachten für diese Situation, die in Asien herrscht. Das haben wir damals ausführlich begutachtet. Aber wir werden das in die Links mit einbauen. Auf jeden Fall gibt es einen engen Zusammenhang, und den gibt es schon ziemlich lang, zwischen der Situation in Europa und der in Ostasien. Also, dass die beiden nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können, ist eigentlich jetzt sehr deutlich geworden.
Das ist, denke ich, auch. Das wird leider auch immer wieder übersehen. Wie gesagt, es schmerzt mich geradezu, dass unsere Analysten hier immer diese globale Perspektive nicht haben. Und wenn, also global ist für die immer USA, ist doch klar. Wenn ich in der Tagesschau oder in Tagesthemen irgendwas sage, dann kommen mal da die Kommentatoren aus den USA und so. Aber Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur, Indien, das ist überhaupt nicht auf dem Schirm, aber da spielt sich eigentlich alles ab. Und deshalb ja auch die Punkte, wir hatten das ja schon bei den Secondary Actions, geht halt im Moment nicht, weil man da zu viel, ja, zu viel stören würde. Und ja, die Verflechtungen sind ja auch enorm.
Also während die USA bei den Sanktionen gegenüber Russland wenig verliert und eher Rücksicht auf Europa nimmt wegen also Energiepolitik und da kein Ölembargo macht oder Gasembargo, sieht es in Ostasien ganz anders aus für die USA. Da würde die USA richtig
Naja,
geschädigt werden. Das muss man wirklich
die
mal
würden geschädigt von
auseinanderhalten.
Taiwan. Genau.
Also, wir gehen weiter bei den globalen Auswirkungen. Das eine hast du ja schon gesagt. Also Großmächte scheinen irgendwo einen Anspruch zu erheben auf Einflusszonen oder auf einen Vorhof, was natürlich in den letzten 30 Jahren in einer multilateralen Ordnung irgendwie vollkommen in den Hintergrund getreten ist und uns jetzt erschreckenderweise wieder einholt. Wir haben bei den globalen Finanzen die strukturelle Sanktionsmacht USA, die aber in diesem grundsätzlichen Konflikt zum ersten Mal seit 1945 gefährdet sein könnte, nach unserer Meinung. Da muss man ganz genau hingucken, wie die Entwicklung ist. Wir werden eine der nächsten Sendungen uns dann ausgiebig mit Digital Currencies auseinandersetzen und so weiter, denke ich mir. Und das
Genau.
alles mal reflektieren und da also eine neue Sendung machen. Der Economic Warfare ist praktisch der Ersatzkonflikt oder die Ersatz wegen der Nuklearwaffen werden die Konflikte in diesem Bereich mit dieser Eskalationskette Trade, Technology, Finanzen und dann physische Auseinandersetzung
Naja, also
gemacht.
nicht nur wegen der atomaren Gefahr, ich denke auch an sich die wirtschaftliche Verkettung in der Welt ist so stark geworden, dass jetzt natürlich klar ist, dass das auch ein Platz ist, auf dem es zu Auseinandersetzungen kommen kann. Also das ist doch,
Und das ist wieder interessant, Martin. Das habe ich ja mit meinen beiden Artikeln bei Pyra, wo wir vielleicht auch nochmal darauf hinweisen. Das alles hat begonnen mit dem Nixon-Schock 1971.
Ja.
Und genau. die ganzen Anfänge dieser Globalisierung und dann auch der Untergang der Sowjetunion, der hatte was mit dieser Globalisierung zu tun und mit ihrem technologischen Rückstand, den sie einfach immer weiter zurückgefallen waren. Und ich hatte ja in meinen beiden Artikeln geschrieben, die großen Veränderungsparameter sind Großmachtrivalitäten, technologische Innovationen und jetzt komme ich auf den dritten gerade nicht. Aber das kann man dort nachlesen.
Naja, interessant ist doch auch, dass diese Dinge auch gesehen wurden. Also gerade wenn du dir die Denkschriften von Gorbatschow anschaust, da war der doch im Grunde viel weiter als Putin jetzt. Ne? Also von daher finde ich diese Charakterisierung von Mörsheimer, er sagt, das ist ein Putin sei aus dem 19. Jahrhundert, da ist viel dran.
Ja, mir ist übrigens der dritte Punkt eingefallen. Das ist die ökonomische Verschiebung. Während die USA 1950 für 50% der Weltproduktion zuständig sind, ist das Ziel der Chinesen jetzt. Und die Währungsfrage ist der Produktionsfrage eigentlich immer und der Handelsfrage immer gefolgt in der Geschichte. Also Großmachtrivalität, technologische Innovation und geoökonomische Verschiebungen. Das sind die drei wichtigsten tektonischen Kräfte, dass es zu solchen Großmacht-Auseinandersetzungen überhaupt mitkommt.
Ja, genau. Und natürlich, jetzt wieder, wir hatten das vorhin mit dem Energiesektor und der klimaneutralen Energieversorgung. Guck dir doch mal an, gerade vor dem Hintergrund Klimawandel. Wo sind denn die russischen Stärken? Russland exportiert Erdöl und Erdgas. Ich meine, das ist der zweitwichtigste Erdölexporteur. Das wird auch oft vergessen. Ne? Da sagten die Leute, ja, aber Erdöl, das hatte irgendjemand geschrieben, ja, jetzt bräuchten wir das Tempolimit auf Autobahn, weil wir gegen Russland vorgehen. Da schrieb jemand anders, na, ist doch Quatsch, geht doch um Gas. Wir müssen dann weniger heizen. Ja, aber da verkennt man eben, dass Russland der zweitwichtigste Erdölexporteur ist. Und Russlands Einnahmequellen sind eben diese Rohstoffe, die man eigentlich nicht mehr nutzen will. Also in Hinblick auf diesen Wandel der Energieversorgung, ist Russland auf der Verliererseite. Und da müsste natürlich was geschehen. Also die Erdöl exportierenden Länder im arabischen Raum haben das schon längst erkannt. Da sieht man ja, die machen alles Mögliche, um eben auch sich wirtschaftlich zu diversifizieren, Innovationen und so. Und das fehlt so ein bisschen in Russland. Und das ist ein großes Problem für Russland, was sich jetzt natürlich noch verstärken wird.
Bevor wir zum Ausblick kommen und unsere Sendung heute beenden, noch einen Hinweis für die Situation mit dem Iran. Da finden ja gerade Gespräche in Wien statt zwischen den Amerikanern und den Iranern, weil falls es zu einem Embargo gegen Russland kommen sollte, ist das einzige nennenswerte Potenzial für Erdöllieferungen und Gaslieferungen der Iran, der ja selbst sanktioniert ist. Und die ganzen Länder der arabischen Welt, Saudi-Arabien und auch Israel gucken ganz, ganz skeptisch im Augenblick, ob die Amerikaner im Augenblick gegenüber den Iranern zu viel preisgeben, um die aus dieser Verbindung mit China und Russland zu lösen. Da sollten wir auch genau drauf hingucken, weil da ist was im Busch, was die ganze Situation im Mittleren Osten beeinflussen kann. Also das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die Verhandlungen finden gerade statt in Wien. Ja, Martin, wenn wir jetzt einen Ausblick machen sollen und wir werden wahrscheinlich eine weitere Sendung benötigen, oder?
Ja, naja, also erstmal Ausblick. Wir haben jetzt so Szenarien vorgestellt, aber es ist natürlich ganz schwierig, da Vorhersagen zu machen. Also ich bin nur der Meinung, dass Putin jetzt schon in so einer Schachmatt-Situation ist, denn er kommt nicht so einfach raus. Also klar, soll man ihn nicht mehr in die Enge treiben, aber der ist schon in einer ziemlich schlechten Situation. Denn wenn er mit dem Krieg aufhört, muss er das als Sieg verkaufen. Unterhalb eines Sieges kann er nicht in Russland bestehen, würde ich sagen. Denn dafür ist das Ganze nationalistisch zu sehr aufgeladen. No, und ja, wie soll dieser Sieg aussehen? Denn das wird die Ukraine, also die ukrainische Bevölkerung wird auch nicht alles über sich ergehen lassen. Das ist ja schon noch ein Problem. Aus dem einen Punkt, den wir gar nicht angesprochen haben, wir haben immer nur über Technologie gesprochen und ein bisschen über Rohstoffe. Aber wie ist denn das mit Düngemitteln zum Beispiel? Düngemittel kommen heute aus China oder aus Russland. Die kommen nicht woanders her. Und wenn wir keine Düngemittel haben, dann nützen uns die schönsten agrarsubventionierte Agrarökonomie in Europa nichts. Wir sind extrem angewiesen auf diese Düngemittel, die nur aus China und aus Russland kommen. Andere Länder übrigens auch. Dann kommt dazu, dass die Ukraine praktisch die Kornkammer schlechthin ist. Dem können wir in Europa ein bisschen begegnen durch die Europäische Union. Aber das geht auch nur mit den Düngemitteln. Also da haben wir dann auch noch ein Problem. Aber ohne die Düngemittel ist das Problem auch hier. Aber mal abgesehen davon, die Versorgung durch Getreide aus der Ukraine ist nicht mehr gewährleistet. Also es wird einfach jetzt nicht passieren aufgrund des Krieges. Die Ernten kann man da vergessen. Und wo kommt das Getreide her? Also das ist schon ein großes Problem. Also da wird es sicherlich Versorgungsprobleme in der Welt geben, bis hin in die USA. Die USA kauft Getreide aus der Ukraine, obwohl die jetzt auch noch relativ resilient sind. Aber andere Länder werden da große Probleme haben. Und das muss man auch mal sehen. Ne? Und
Da kann ich noch ein paar Zahlen dazu legen. Ah, ja. Russland und die Ukraine zusammen, also beides sind unglaublich wichtige Weizen- und Kornlieferanten, ja. Also Mais.
Genau.
Also 25% oder 26% der Weltproduktion sind die beiden Länder. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also, das
muss man sich vorstellen.
Ja, das ist enorm. Das bricht
alles weg. Also müssen wir sagen, es ist einfach ein Viertel Getreide weniger da.
Für 7,8 Milliarden Menschen.
Ja, das ist schon ein ziemliches Problem.
Es sind noch unglaublich viel mehr Details. Aber wir haben heute uns beschränkt, auf ein globales Framework erst einmal aufzuziehen, damit wir den Hörern einfach eine Orientierung geben können, was jetzt wirklich mit am wichtigsten ist. Weil diese starke Emotionalisierung und dieser ganze Schock, der da und die Art und Weise, wie das halt in den sozialen Medien, in den Leitmedien bisher bearbeitet wird und so weiter, schreit gerade dazu nach ein bisschen, sage ich mal, Überblick geben und realistische Einschätzungen liefern und so weiter, ohne ein Bias zu haben.
Auch diese Zusammenhänge müssen viel mehr im Blick sein. Also gerade die Lage in Asien, was viel zu wenig hier diskutiert wird, auch die Versorgungslage im Hinblick auf Nahrungsmittel und Düngemittel, was auch hier nicht so richtig auf dem Schirm ist. Also das Problem ist, ich war ja früher in gewisser Weise ein Fan der Tagesthemen, weil man im Gegensatz zur Tagesschau bei den Tagesthemen halt immer auch ein bisschen den Versuch hatte, eben die Dinge einzuordnen. Oder nehmen wir nicht die Tagesthemen, nehmen wir so ein Magazin wie die Zeit, also Wochenzeitschrift, Wochenzeitung, wo das auch versucht wird, aber das geschieht immer weniger. Also gerade die Tagesthemen, das ist also der nötige Tiefgang ist da immer weniger vermittelt, gerade diese Zusammenhänge, die wir hier angesprochen haben. Und auch bei den Zeitungen hat man das wenig. Da ist schon so eine Konzentration ein bisschen auf die Aktualität, also was passiert da jetzt im Krieg und wie schlimm geht es der Bevölkerung, ja, das ist mir klar, dass es denen schlimm geht. Das muss man nicht immer und immer wieder präsentieren. Aber das bringt halt Klicks. Das ist halt auch ein Problem unserer klickorientierten Medien. Und da eben Bilder von Bombenanschlägen, da wird halt geklickt. Und wenn dann aber einer plötzlich über Weizen und Düngemittel was schreibt, interessiert das keinen. Und Asien, Südostasien interessiert ja auch niemanden oder wenige Leute. Das ist dann so ein Liebhaberthema. Und das sind aber die Zusammenhänge, die letztlich auch wichtig sind, um so ein bisschen, ja, sich auch Gedanken zu machen, was passiert oder wo geht's hin? Welche Bedeutung haben bestimmte Beschlüsse? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da hoffe ich, dass wir jetzt so ein bisschen einen Beitrag leisten konnten,
obwohl das natürlich alles nicht erschöpfend ist. Nach meiner Meinung ist auch noch, die Wahrheit ist das erste Opfer in einem Konflikt immer. Und ja, die Medien arbeiten darauf hin, eine Unity im Westen herzustellen. Differenzierte oder gar verständnisvolle Positionen sind dann in den ersten Tagen also unmöglich. Mhm. Und erst jetzt, nach so ein paar Tagen, kommt wieder ein paar, die halt, wie gesagt, mit einer realistischen Betrachtung jetzt an die Sache herangehen. Eine Sache haben wir auch noch nicht besprochen, die mir jetzt noch eingefallen ist, die Situation in den USA, diese starke Polarisierung in der USA, dass noch Trump zwei Tage vor der Invasion Putins Genialität in dem Handling der Ukraine-Frage und die Rückwirkung auf die amerikanische Innenpolitik, das ist noch ein ganz, ganz spannendes Thema, weil wir ja sehr in Sorge waren, dass die amerikanische Demokratie in Gefahr ist, dass man sich nicht mehr gegenseitig Wahlen anerkennt und dass da die Midterm-Elections, jetzt die Zwischenwahlen zum Kongress, da die Weichen stellen würden für eine Auseinandersetzung dann 2024, weil man dann nur noch in jedem Bundesstaat seine eigenen Leute da in den Schaltstellen besetzt, die dann sagen, ob eine Wahl gültig war oder nicht gültig war oder so irgendwas. Also wie wird das die Rückwirkung? Ist bei der beiden Rede jetzt zur Lage der Nation haben die Republikaner sehr stark applaudiert im ersten Teil, also dem außenpolitischen Teil. Aber im innenpolitischen Teil ist nach wie vor diese Riesenpolarisierung da. Ja. Und einige Kommentatoren tun das schon irgendwie mit Situationen wie im Zweiten Weltkrieg, also mit dieser America First, als da auch viele Isolationisten da waren und nicht also intervenieren wollten da gegenüber Deutschland und anderswo. Ja, das ist eine ganz schwierige Situation, wenn die Amerikaner sich da in dieser Polarisierung weiter bewegen. Was bedeutet das für die westliche Welt, wenn die Führungsmacht in so einen negativen Strudel hineingeraten wird? Also das muss man jetzt wirklich sehr beobachten, ob Trump kommt er beschädigt daraus oder kann er auch das wegstecken? Also da stellen sich sehr, sehr spannende Fragen. Aber wir können jetzt nicht in die amerikanische Innenpolitik noch so tief einsteigen.
Ja, naja, das wird schwierig. Das stimmt, das wäre dann auch nochmal. Also wir haben ja verschiedene Dinge, die wir ansprechen müssen. Das sind nochmal gesonderte Themen, aber das ist natürlich alles miteinander verflochten. Klar, wir hatten ja hier schon über die Wahlen in Frankreich gesprochen und natürlich die Wahlen in den USA im November bringen auch nochmal eine neue Dynamik in das Geschehen. Und das ist alles unabsehbar, klar.
Tja, ich glaube, wir müssen auch ein eigenständiges Programm machen über Deutschland, was sich in Deutschland verändert hat. Es ist ja hier auch viel zu kurz gekommen. Also ich habe heute in der Welt nur gesehen, dass der Scholz, der vor wenigen Wochen hieß es, wo ist Scholz? Und jetzt wird er auf einmal zu einem, zu einem Kanzler. Auch von der Welt gemacht. Auch das ist eine hochgradig interessante Entwicklung. Du hast vorhin den Lindner genannt mit seiner Energiewende, aber der Scholz als SPD-Kanzler mit der Wende ist mindestens genauso bemerkenswert.
Ja. Naja, die Grünen haben auch eine Wende vollzogen, die unglaublich ist. Also
das wäre so viel noch, aber wie gesagt, wir sind jetzt schon hier. Wir wollen ja nicht zu lange die Sendung machen.
Wir wollen nicht zu lange und du musst ja auch denken, über diese deutschen Sachen reden alle hier. Ne? Also, dass der Lindner seine persönliche Energiewende hatte, das wird überall breitgetreten, in allen Nachrichtensendungen und in allen Satire-Sendungen. Also, das bekommen alle mit. Aber diese Verzahnung, die weltweite, gerade die Geschichte mit Südostasien, gerade wie das Verhältnis China-Russland jetzt eine Rolle spielt und so, das das sind so Dinge, die dann weniger im Vordergrund stehen.
Ich habe leider noch was ganz Schlimmes am Schluss. Und zwar gab es ja 1994 das Budapester Abkommen, als die Ukraine ihre Atomwaffen damals abgegeben hat. Es war ein großes Interesse der Amerikaner, dass es nur in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion dass es nur mit einer Atommacht zu tun haben. Es wurde umgesetzt. Und das ist natürlich heute tragisch für die Ukraine, und viele sagen, dass das ein Wendepunkt, eine Zeitenwende ist, was die Proliferation von Nuklearwaffen beenden könnte. Dass jeder jetzt das Gefühl hat, wenn ich die Bombe habe, bin ich sicher. Und wenn ich sie nicht habe, bin ich dann ein Subjekt oder ein Spielball, wenn es hart auf hart kommt. Und das ist keine schöne Entwicklung. Und das sehen auch viele als Ergebnis dieser Zeitenwende.
Ja, das stimmt. Also das ist nochmal, das ist sicherlich da nochmal zu einer Verstärkung der atomaren Aufrüstung kommen wird. Das ist klar und das ist natürlich auch schlimm. Und nicht nur das. Ich sag ja, auch diese Anekdote, die ich erzählt habe über die Jodtabletten, das zeigt doch, dass auch der Einsatz von Nuklearwaffen offenbar an Abschreckung auch verliert, beziehungsweise dass man viel mehr darüber nachdenkt wieder, wie ist das denn, kann das eingesetzt werden und so. Und da möglicherweise Hemmschwellen abgebaut werden, sodass jetzt plötzlich nicht nur die Klimakatastrophe uns bedroht, sondern wir wieder in eine Zeit reinkommen mit einer nuklearen Bedrohung. Und das ist, finde ich, sehr unangenehm. Und also das hatte ich mir nicht gewünscht und ich dachte auch wirklich, diese Zeiten sind vorbei.
Carl Sagan, den kennst du ja auch, großer Wissenschaftler in den USA, hat das ja in der 83er-Sendung, als damals das ABC-Programm The Day After gezeigt hat, 83, danach gab es eine Diskussionsrunde mit Kissinger, mit Scowcroft, mit McNamara, mit ihm und zwei weiteren. Also kann ich jedem nur empfehlen, diese Sendung anzugucken. Hat gesagt, die Klimaerwärmung kommt, es gibt nur ein Thema, was schlimmer ist als die Klimaerwärmung, das ist der nukleare Winter.
Ja, naja, da ist was dran. Also das ist natürlich, und man hat natürlich auch lange Zeit nicht so viel über den Klimawandel gesprochen, weil eben eine andere Bedrohung, eben die atomare, viel wichtiger oder viel bedrohlicher erschien. Und das sehe ich auch als Problem an und das hat sich dann ja gewandelt, aber jetzt gehen wir wieder zurück in die alten Themen. Das ist eigentlich das Erstaunliche an der ganzen Sache.
Martin, wir müssen noch was Positives sagen. Wir beide wünschen uns, dass es einen guten Ausgang nimmt, auch wenn es im Augenblick so relativ dunkel aussieht, damit wir mit was Positivem enden.
Wir haben ja die positiven Szenarien auch beschrieben und wer weiß. Ne? Es wird immer gesagt, ja, aber in Russland verändert sich nichts und so. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich da schon was. Denn auch die russische Bevölkerung ist vernetzter, als man denkt. Die haben auch alle Internet und nutzen das, geht natürlich jetzt etwas schlechter. Aber dazu kommt auch noch, das ist auch so ein, ich meine, die Ukraine hat halt lange zur Sowjetunion gehört und da gibt es auch eine gewisse Vernetzung. Also die Leute in Russland kriegen ja auch mit, was in der Ukraine passiert, weil sie da Verwandte haben. Und das ist auch eine gewisse Destabilisierung des Systems. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich auch Veränderungen innerhalb Russlands. Das sind ja eben so Dinge, die man nicht absehen kann. Eben alle Dinge, alle Aktionen haben Reaktionen und Konsequenzen. Und es könnte eben auch hier im Positiven innerhalb von Russland zu einer Stärkung auch, einer unbeabsichtigten Stärkung der Opposition kommen.
Vielleicht ist es sogar die letzte Chance, bevor die Surveillance-Technologien, die in China schon so erfolgreich angewendet werden, dann in Russland Einzug erhalten und das gar nicht mehr möglich sein wird. Ja. Insofern wollen wir mit dieser positiven Hoffnung enden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Martin.
Ja, mir auch.
Und ich denke, wir werden das fortsetzen. Und jetzt möchte ich mich verabschieden mit allen Hörern. Ja, hoffentlich haben wir ein bisschen Orientierung geben können in dieser sehr, sehr schlimmen Situation, in dieser Zeitenwende. Das war zumindest unser Anliegen.
Ja, ich denke, die Leute, die Hörerinnen und Hörer haben irgendwie vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß bekommen und können natürlich dann weiterlesen, weiterhören. Es gibt da ja nun wirklich auch inzwischen eine ganze Menge an Material, was man sich anschauen kann. Wir haben ja auch darauf verwiesen. Es gibt ja auch die Shownotes dazu. Und dann schauen wir mal. Ja. Also ganz herzlichen Dank. Also erstmal dir, Matthias, für die Anregungen und die Diskussion. Und natürlich auch für alle, die mit einsteigen wollen in die Diskussion über die Kommentare und einfach nur durch Feedback. Ja. Freuen wir uns natürlich drauf. Ja, dann sage ich jetzt mal tschüss.
Tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.